Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Siegerländer nennen es kurz die Wasserscheide, Besucher nennen es unfassbar, dass so viele Quellen im Abstand von nur wenigen Kilometern entspringen und in den Rhein, die Fulda und die Nordsee fließen. Das ist schon was Besonderes. Auch der Wanderweg Rothaarsteig führt hier entlang. Der ist nur einer von unzähligen Wanderwegen, die man im Siegerland entdecken kann. Und da spielt vieles eine Rolle. Die Eisenerzgewinnung, die Berufe, die damit zusammenhängen. Das obere Schloss ist spannend und interessant eigentlich, also die Burg. Also ganz in der Nähe von uns in Deutschland, im Herzen, also mitten in der Innenstadt von Siegen, beginnt unsere heutige Quellentour. Heike Braun nimmt uns mit an Sieg und Lahn und Eder-Quelle.
Mitten in Siegen zwischen dem oberen und dem unteren Schloss in der Nähe des Peter-Paul-Rubens-Geburtshauses ist eine Figurengruppe aus Bronze aufgebaut. Sie ist lebensgroß und stellt einen Beruf dar, wie er typischer für das Siegerland nicht sein kann. Ein Kuhhirte und sein Hund hüten eine kleine Kuhherde. Der Siegerländer Künstler Wolfgang Kräuter hat sie entworfen und sich etwas dabei gedacht. Denn der Beruf des Kuhhirten war im Siegerland lange Zeit hoch angesehen. Die Kuhhirten hatten für ihre Arbeit sogar eine eigene Hunderasse gezüchtet. Die Kühe wurden in den sogenannten Hauberg getrieben, um dort das Gras um Eiche, Birke und Haselnuss klein zu halten. Abends holten die Hunde die Kühe wieder aus dem Hauberg heraus. Eine Arbeit, die der Hirte niemals alleine hätte verrichten können. Der Hauberg gehört inzwischen zum nationalen Welterbe. Trotzdem weiß außerhalb des Siegerlandes kaum noch jemand, was das ist, sagt Reinhold Wagner aus Netfen-Walbersdorf während einer Führung über seinen Köhlerpfad.
Ja, der Hauberg ist also schon eine einmalige Kulturlandschaft der Menschen hier im Siegerland. Es war ja immer Holz zu wenig, weil die Hütten brauchten viel Holzkohle. Und da hat man sich Gedanken gemacht, welches Holz schlägt denn aus dem Stock wieder aus? Und es gibt keine Erosion. Und das war die Eiche, die Birke und die Haselnuss. Also somit hat man die Eiche und die Birke hauptsächlich in diesen Haubergen kultiviert. Und somit war immer alle 20, 25 Jahre wieder schlagreifes Holz für die Menschen zur Verfügung.
Der Hauberg ist entstanden, weil die Siegerländer Eisenerz verhütteten. Dabei wurde das Eisen unter großer Hitze aus dem Eisenerz gewonnen. Dafür benötigte man Holz von Birke und Eiche. Aus dem Holz dieser Bäume entstand die Holzkohle. Diese Kohle erzeugt genügend Hitze, um damit Eisenerze zu schmelzen. Um die Holzkohle herzustellen, bauen die Köhler einen sogenannten Kohlenmeiler. Dieses fast haushohe Bauwerk wird tagelang in einem komplizierten Verfahren aufgeschichtet. Zuerst wird das Holz zusammengestellt. Darüber kommen Laub, Gras oder Heu. Zum Schluss wird das Holz im Inneren des Meilers angezündet. Der Vater von Reinhold Wagner war der letzte hauptberufliche Köhler im Siegerland. Reinhold Wagner ist selbst noch mit der Köhlerei aufgewachsen. Damit das Handwerk nicht in Vergessenheit gerät, bildet er auch selbst noch junge Köhler aus. Wenn Reinhold Wagner die Köhlerei erklärt, hört es sich eigentlich ganz einfach an.
Und man muss sich jetzt so vorstellen, als wenn man ein Streichholz anmacht und hält das Streichholz nach oben. Dann glüht das Streichholz von oben nach unten ganz langsam durch. Nur weil wir beim Streichholz die Luft außenrum haben, verglüht es zu Asche. Aber weil ich ja mal Meiler abgedeckt habe, glüht das Holz von oben nach unten, von innen nach außen und es wird aus dem Holz Holzkohle.
Die Kelten haben die Technik der Eisenerzverarbeitung einmal ins Siegerland gebracht. Und noch etwas anderes etablierten die Kelten im Siegerland, erklärt der Köhler, nämlich ihre Sprache. Daher komme auch noch das sogenannte gerollte Siegerländer R, meint Reinhold Wagner und gibt gleich einmal eine Kostprobe.
Der Köhler Paul Wagner, das war hier der letzte hauptberufliche Köhler. Und er hat mir da oben in der Nähe der Obernau mal gesagt, Jung, ich kann der Eiser, die Leute laufen umher am Holz hier.
Die sogenannte Obernau ist eine Trinkwassertalsperre und ein traumhaft schönes Erholungsgebiet. Hier ist Forstdirektor Manfred Gerz von Wald und Holz NRW gerade auf seinem Kontrollgang. Er liebt die endlosen Siegerländerwälder, in denen er regelmäßig unterwegs ist. Fragen ihn die Wanderer aber nach seinem Geheimtipp, kommt die Antwort prompt.
Den Rundweg um die Obernautalsperre. Das ist wirklich ein Kleinod, was man hier findet. Da kommt man gut hin, da gibt es einen tollen Parkplatz. Und es gibt einen rund 10 Kilometer langen Rundweg, der ist auch asphaltiert. Der wird vielfach auch von Fahrradfahrern, auch von Rollstuhlfahrern oder Inlineskatern genutzt, ist sehr sonnig gelegen, mitten im Wald, und deswegen hätte ich als Geheimtipp die Obernau-Talsperre.
Wassersport oder Schwimmen ist an der Obernau nicht möglich, weil die Talsperre der Trinkwasserversorgung dient. Viele Bäche laufen hier zusammen. Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Rotha-Kamm. Er ist rund 600 Meter hoch. Hier entspringen nur wenige und leicht wanderbare Kilometer voneinander entfernt die Lahn, die Sieg und die Ederquelle. Den Förstern rund um den Rothaarsteig fällt immer häufiger auf, dass sich die Menschen, die den Wald besuchen, schlecht benehmen. Einige Kinder schreien ohne Unterlass, einige Erwachsene hinterlassen Müll, einige Jugendliche beschädigen Wandertafeln. Eine Tendenz, die dem Forstdirektor Sorge bereitet.
Ja, als Ordnungsmaßnahme werden wir in Kürze die sogenannte gelbe Karte an diejenigen verteilen, die sich vielleicht nicht an das erinnern können, was man zu beachten hat, wenn man im Wald ist. Da haben wir eine ganze Reihe von kleinen Benimmregeln nochmal aufgeführt. Das zum Beispiel bedeutet, wenn man in den Wald fährt und sein Auto abstellt, dass man dann die Waldeinfahrten nicht zustellt oder dass man nicht in die Waldflächen geht, wo gerade Holz eingeschlagen wird, um sich und andere zu gefährden. Oder aber, dass hier das Radfahren abseits der festen Wege nicht erlaubt ist oder was momentan eine große Rolle spielt, vielleicht auch mit den E-Bikes, nicht mit so einem Tempo durch den Wald zu rasen, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, anzuhalten.
Auch die Rothaarsteig-Ranger Matthias Speck und Klaus Pape beobachten in letzter Zeit häufiger, dass Menschen mit schlechtem Benehmen im Wald unterwegs sind. Darum zeigen die Ranger, zu erkennen an ihren großen braunen Hüten, auch immer häufiger Präsenz, besonders im Quellgebiet.
Hallo.
Heute sind die zwei gerade dabei, das Holzgeländer rund um die Siegquelle zu erneuern. Hier führt der knapp 160 Kilometer lange Rothaarsteig vorbei. Der ist etwas für Wanderprofis, die sich dafür eine Woche lang Zeit nehmen wollen, erklärt Ranger Klaus Pape.
Der fängt ja oben in Brilon an und endet unten in Dillenburg. Und ja, wenn man jetzt den ganzen Weg abläuft, wird man erst durch dunkle Fichtenwälder im Sauerland laufen. Und je weiter man hier in den Süden kommt, so ins Siegerland, Richtung Dillenburg runter, da wird der Weg schon offener. Man geht mehr durch offene Flächen, durch offene Landschaften. Also er verändert sich schon. Es ist also immer abwechslungsreich. Man kann Touren buchen, wo das Gepäck quasi vorausfährt und man wandert dem Gepäck hinterher von Hotel zu Hotel. Man kann die Streckenabschnitte selber aussuchen, wie weit man wandern möchte, wie weit man selber wandern kann.
Aber auch für Tagesausflügler gibt es viele Möglichkeiten. Die Rothaarsteig-Ranger bieten dafür besonders gerne die sogenannten Quellentouren an, erklären Matthias Speck und Klaus Pape.
Wir richten uns so nach den Kundenwünschen. Wenn die Kunden gerne eine Quellentour machen möchten, machen wir das auch. Was wir öfters machen und gerne machen, das ist diese Tour für Familien auf dem Walderlebnispfad an der Siegquelle. Und wir erreichen hier mit wenig Kilometern erreichen wir viele Quellen.
Einmal die Ederquelle, die Siegquelle, wo wir jetzt stehen, dann die Lahnquelle. Dann gibt es noch eine kleinere Quelle, den Ochsenborn. Da wurden früher so das Pferdefuhrwerke gedrängt. Dann die heilige Ilsequelle, sehr schöne Quelle, wo immer sehr viel Wasser ausgeschüttet wird. Ich meine auch, wäre eine der schönsten Quellen am ganzen Rothaarsteig.
Die Ilsequelle befindet sich am sogenannten Heiligen Born im Rothaargebirge, wenige Kilometer von der Siegquelle entfernt. Die Heilige Ilsequelle gehörte im Mittelalter zu den bekanntesten Quellen in Europa, weil man sich von ihr Heilung besonders bei Gicht versprach. Die Pilger ließen unglaublich hohe Beträge als Almosen zurück. Nach heutiger Währung betrugen die Almosen im Jahr 1622 zum Beispiel einmal rund 22.000 Euro innerhalb von nur 10 Tagen. Die Sieg-, Lahn- und Ederquelle sehen alle komplett unterschiedlich aus, erklären die Ranger und der Forstdirektor.
Ja, ganz anders ist das an der Ederquelle. Da kann man also nichts raustrinken. Das Wasser kommt so aus dem Boden raus. Man hat in der Nähe die Möglichkeit, sich auf eine Vesperinsel zu setzen und da eine Pause zu machen. Das sind so diese Möbel, die wir am Rothaarsteig haben. Waldliegen, Waldsofas, Vesperinseln. Und ja, so sieht das ja an der Ederquelle aus.
Anders bei der Lahnquelle. Da hat man über den genauen Ursprung der Quelle lange gerätselt. Einige sagen, die Lahn entspringt im Keller des Forsthauses Lahnquelle, erzählt Manfred Gerz vom Forstamt.
Da ist ja der Teich neben dem Forsthaus Lahnquelle. Und aus diesem Teich kommt eine der Hauptquellen der Lahn.
Die Siegquelle ist von den drei Quellen am aufwendigsten eingefasst.
Die Siegquelle ist vor ein paar Jahren renaturiert worden. Das Wasser kann wieder natürlich verlaufen, sucht sich seinen Weg. Ja, und trotzdem ist diese Quelle hier erlebbar. Man kann Wasser trinken, man kann Wasser schöpfen, man sieht das Wasser plätschern, man hört es auch. Und hier sitzt man nicht auf Bänken, sondern auf einem einfachen Douglasien-Holzstamm und ja, sieht ein bisschen uriger aus.
Nachdem die Siegquelle in die Sieg fließt, fließt sie auf ihrem Weg zum Rhein noch durch Siegen. Die Universitätsstadt in Nordrhein-Westfalen hat über 100.000 Einwohner und ein oberes und ein unteres Schloss. Das obere Schloss, eigentlich eine Burg, wurde lange Zeit von den Grafen zu Nassau bewohnt. Die traumhaft schöne und sehr gepflegte Parkanlage hat sich in Corona-Zeiten noch einmal zu einem Aktionsort der besonderen Art entwickelt. Die Philharmonie Südwestfalen gibt im Brunnenpark des Oberen Schlosses ein spontanes Konzert in kleiner Besetzung unter freiem Himmel. Die Leitung hat Nabil Shehata, der schon an der Staatsoper Berlin beim Münchner Rundfunkorchester und bei den Dresdner Philharmonikern arbeitete. Seit rund einem Jahr ist der 40-jährige Deutsch-Ägypter der Chefdirigent der Philharmonie Südwestfalen. Nabil Shehata hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Philharmonie Südwestfalen mit dem Siegerland in Verbindung gebracht wird.
Der Name Philharmonie Südwestfalen beinhaltet keine Stadt. Ja? Das ist natürlich immer ein Problem. Berliner Philharmoniker weiß man, es ist in Berlin. Ja? Staatsgebäude Dresden weiß man, es ist in Dresden. Das ist immer einfacher dann. Und bei Philharmonie Südwestfalen weiß fast keiner, wo das ist. Und das möchte ich ändern. Das wäre auch so ein Ziel, dass in 5 Jahren die Leute wissen, aha, das ist die Philharmonie Südwestfalen, ja. Das sind Siegen, ja, kennen wir.
Das Konzert findet vor plätschernden Brunnen statt, direkt vor den Ausstellungsräumen des Oberen Schlosses. Im Schloss hängen einige der schönsten Peter-Paul-Rubens-Gemälde. Lange Zeit stritten sich Antwerpen und Siegen darüber, wo der berühmte Barockmaler geboren wurde. Mitten in diesen Streit mischte sich auf einmal die Stadt Köln ein und meinte, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann ist er eben bei uns geboren. Doch die Museumsleiterin am Oberen Schloss, Ursula Blanche-Barb, lässt sich nicht beirren.
Also Rubens kann ja nichts dafür, dass er hier in Siegen geboren wurde. Sein Vater Jan Rubens war Anwalt. Er war auch Schöffe der Stadt Antwerpen, bekannte sich offen zum Calvinismus. Und als die Spanier die Scheldestadt Antwerpen besetzten, entschloss er sich, ins Exil zu gehen. Er ging nach Köln, wollte natürlich Geld verdienen als Anwalt. Und er hatte die Chance, eine besondere Klientin zu gewinnen, nämlich Anna von Sachsen, die noch Ehefrau Wilhelms von Oranien, den man später den Schweiger nannte. Sie wollte sich scheiden lassen und er sollte ihr Anwalt sein. Angeblich ist aus dieser Geschäftsbeziehung zwischen Anna von Sachsen und Jan Rubens ein Liebesverhältnis geworden. Man hat Jan Rubens dann Ehebruch vorgeworfen, ihn nach Dillenburg gelockt, ihn dort eingekerkert und nach Zahlung einer Kaution in einer Art von offenem Vollzug hierher nach Siegen gelassen.
Kurze Zeit später wurde Peter Paul Rubens in Siegen geboren.
Er ist mal gefragt worden, wo er denn geboren worden sei und er sagte dann zwischen Frankfurt und Köln.
Diese Beschreibung trifft es auf den Punkt. Das obere Schloss hat aber nicht nur grandiose Gemälde wie den siegreichen Held von Rubens in seinen Gemäuern, sondern noch eine weitere Besonderheit, die man in einem Schloss nun gar nicht erwartet, nämlich ein Schaubergwerk, das die Geschichte der Eisenerzgewinnung im Siegerland dokumentiert.
Das Bergwerk ist künstlich angelegt worden, und zwar 1938. Da gab es den Vorläufer des NRW-Tages, den Westfalentag, und die Stadt Siegen hat sehr viel Geld bekommen fürs Museum und hat dann eben unterirdisch 14 Meter unter der Erde und ungefähr 100 Meter lang dieses Schaubergwerk anlegen lassen und eröffnet mit einer ganz großen Ausstellung, die nannte sich der Berg von Hüttenmann.
Eine der weiteren Besonderheiten in Siegen ist, dass es auch ein unteres Schloss gibt. Die Nassauer Herrscher in Siegen stritten um die richtige Konfessionszugehörigkeit. Geeinigt haben sie sich nicht. Die katholische Linie blieb im oberen Schloss, die evangelische Linie zog Ende des 17. Jahrhunderts in ein ehemaliges Franziskanerkloster, das später zum unteren Schloss von Siegen umgebaut wurde. Im dicken Turm am unteren Schloss ertönt mehrmals täglich ein Glockenspiel. Direkt gegenüber des unteren Schlosses liegt das alte Telegrafenamt, ein Dienstgebäude aus der wilhelminischen Epoche. Der Architekt Professor Josef Kleihus konnte für den Umbau des Telegrafenamtes in ein Museum gewonnen werden. Im Jahr 2008 gab es dafür den Fassadenpreis. Die Großstadt Siegen mit über 100.000 Einwohnern ist relativ unbekannt verglichen mit einem kleinen Vorort, der zur Siegerländer Stadt Kreuztal gehört. Es handelt sich um den Bierbrauerort Krombach mit rund 2.000 Einwohnern. Eine der Brauereibesitzerinnen ist Barbara Lamprecht-Schadeberg. Sie hat dem Museum für Gegenwartskunst eine Multimillionen-Euro-Sammlung gestiftet, die sogenannte Sammlung der Rubens-Preisträger. Der Rubens-Preis wird alle 5 Jahre in Siegen vergeben und ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt, erklärt Museumsleiter Thomas Thiel.
Das Besondere ist, glaube ich, wir haben 2 Sammlungen, die Sammlung Lamprecht-Schadeberg mit den Rubens-Preisträgern der Stadt Siegen und die Sammlung Gegenwartskunst. Und die sind bisher nur ganz vereinzelt zusammengezeigt worden. Und die Idee dieser Ausstellung ist, fast in allen Räumen Werke aus beiden Sammlungen gegenüberzustellen. Und dazu muss man wissen, dass die Sammlung Lamprecht-Schadeberg, also die Rubens-Preisträger der Stadt Siegen, eine Sammlung ist mit einem sehr starken Profil. Auch Künstlerinnen und Künstler, die aus der Kunstgeschichte nicht mehr wegzudenken sind, wie zum Beispiel Lucien Freud oder Francis Bacon oder auch Maria Lasnik. Sigmar Polke wäre zum Beispiel ein deutscher Vertreter der Rubens-Preisträger. Und von diesen Preisträgerinnen besitzen wir große Konvolute, auch das nochmal eine Besonderheit von Siegen. Und ich glaube, das macht die Sammlung hier in Siegen ganz besonders und ist auch auf jeden Fall überregional, international einen Ausflug wert.
Auf 2 Stockwerken sind hunderte Gemälde in 28 Räumen ausgestellt. Einige der Fenster haben einen Blick auf die Siegener Poststraße. Genau dort steht die berühmte Kuhhirtengruppe aus Bronze, die direkt neben dem Museum für Gegenwartskunst die Vergangenheit der Siegerländer darstellt. Meistens ohne darüber näher Bescheid zu wissen, spielen die Kinder an einer dazugehörigen Kuhtränke im Wasser. Die Geschichte der Landwirtschaft und der Holzwirtschaft, die scheinbar endlosen Wälder und reichen Quellgebiete, verbunden mit moderner Kunst und alten Meistern. Das ist es, was Siegen und das Siegerland eine Reise wert macht.
Übrigens, liebe Sonntagsspaziergängerinnen und Spaziergänger, die Ruhrquelle entspringt auch nicht weit von den Quellen der Sieg, der Lahn und der Eder. Die Ruhrquelle plätschert im benachbarten Sauerland bei Winterberg aus dem Boden. Aber das, so sagt meine Kollegin Heike Braun, ist eine andere Geschichte.